Ich bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Skeptiker der agilen Arbeitsweise gewesen.
Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital. Heute live von der Platine.
Ja, dann herzlich willkommen, liebe Menschen dort draußen, liebe Techies und Nicht-Techies, zu einer neuen Folge von Codes und Schmerzlos, dem Podcast von Rewe Digital. Und heute mit Felix. Hallo Felix.
Hallo.
Und mit mir, ich bin Christian. Und wir haben euch heute einige Geschichten mitgebracht, denn wir haben in einem Produktteam in den letzten roundabout 6 Jahren nicht nur sehr erfolgreich agil gearbeitet, sondern auch ein agiles Mindset aufgebaut und waren damit sehr produktiv. Und daran möchten wir euch heute teilhaben lassen, euch einige Geschichten und Bonbons aus diesem aus diesem Leben erzählen. Und ja, vielleicht fangen wir einfach kurz an. Felix, wer bist du? Wie viele? Warum bist du heute hier?
Ja, warum bin ich heute hier? Danke, Christian. Das ist eine gute Frage. Wie viele? Ich habe noch nicht nachgezählt. Das kommt immer darauf an, wie ich aufgestanden bin. Ich bin Felix Becker, Technical Lead bei der Rewe Digital. Wie du schon erwähnt hast, die letzten 6 Jahre war ich in dem Produktteam Custom Development Plattform, wo wir eine Individualsoftwareentwicklungsplattform aufgebaut haben. Und warum bin ich heute hier? Ja, weil ich bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Skeptiker der agilen Arbeitsweise gewesen. Ich war in vielen Firmen vorher und habe immer wieder erlebt, dass agil ein Begriff ist, der in Mode kommt. Man möchte irgendwie die Lieferfähigkeit der Teams stärken, die IT soll irgendwie schneller werden. Also machen wir jetzt agil, dann werden alle Projektleiter gefeuert und zu Scrum Mastern gemacht. Und am Ende wundert man sich, wenn man dann einfach das klassische Modell weiterfährt und sagt, agil steht jetzt drauf, dass trotzdem nichts besser wird oder schneller wird. Und dementsprechend war ich am Anfang unserer gemeinsamen Reise sehr, sehr skeptisch, bis ich dann halt dich kennengelernt habe und gemerkt habe, was man so unter Agilität wirklich versteht. Und das finde ich eine wirklich erzählenswerte Geschichte, weil ich glaube, wir können viel darüber reden, was alles schief läuft und wie man es nicht macht. Aber aus der Praxis zu erzählen, wie es funktioniert hat, das finde ich wertvoll. Aber dann vielleicht erstmal zu dir. Möchtest du nochmal erzählen? Wer bist du und wie viele?
Ja, auch immer eine sehr gute Frage. Christian Weiland und inzwischen 44 Jahre alt, seit roundabout 10,5 Jahren bei der Rewe. Ich habe als Entwickler bzw. Software-Engineer hier angefangen und dann irgendwann gab es ja einen Bruch, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es gab den Wunsch nach neuen Herausforderungen, wie es so schön heißt. Und dann bin ich damals sogar noch kurz Scrum Master und dann Agile Team Coach geworden. Und das ist etwas, was mich in den letzten 6,5 Jahren dann irgendwo hier begleitet und ausgefüllt hat.
Wie kamen die Leute damals auf dich zu, von wegen, wir haben da ein Team, das du mal betreuen müsstest? Wie hat es sich das ergeben?
Ja, das ist ein bisschen Konzern- oder Rewe-Style. Also ich hatte damals schon ein Team übernommen. Und dann hieß es, da gibt's noch ein anderes Team, die haben gerade Bedarf und kannst du mal eine Retro halten. Und aus diesem kannst du mal eine Retro halten, wurden dann 6 Jahre.
Ja, und das Team war dann damals die Container-Plattform, nein, C15G hieß das Team damals, als wir angefangen haben.
Genau.
Das war ja vor ungefähr 6 Jahren, genau, ging das los. Da hat die damals noch Rewe Systems sich Kubernetes und Container angeschaut und hat gesagt, okay, wir sind Enterprise, wir müssen immer ein bisschen vorsichtiger sein, was so neue Technologien angeht. Wir müssen mal gucken, ob die sich bewähren, ob die bleiben am Markt und ob die eine gewisse Stabilität haben. Das war so der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, okay, Container bleiben. Ein sehr guter Zeitpunkt, fand ich, weil damals war Kubernetes auch noch von der Stabilität etwas anders, als es heute ist. Und wir haben gesagt, okay, wir kommen aus einem klassischen Java, EJB, Spring Stack und müssen jetzt anfangen, containerisiert zu denken, Cloud-Native denken. Das heißt, wir haben einmal kulturell die Herausforderung, das in die Organisation reinzukriegen, also ein Angebot zu schaffen, wo man containerisiert arbeiten kann. Und gleichzeitig müssen wir ein Team aufbauen, was erstmal selber lernt, wie man damit umgeht, weil wir einfach nicht ein Team von der Stange hatten, was gesagt hat, ja klar, Kubernetes betreiben wir schon seit 3 Jahren, das kriegen wir hin. Und ich erinnere mich noch damals, das Besondere war, dass das so ein richtiges erstes crossfunktionales Team war, wo aus zahlreichen Bereichen, also aus dem Linux-Team, aus dem Netzwerk-Team und Co. Leute dazugekommen sind und zusammenarbeiten mussten und dann diesen Auftrag bekommen haben. Und da war auch klar, wir wollen das nach einer agilen Vorgehensweise machen, iterativ, was ich sehr cool fand.
Damals noch nicht?
Damals noch nicht zum Anfang, weil ich dachte, ist so, okay, was kommt da? Stimmt, hast du recht, damals noch nicht. Da schaut wieder das heute rein, weil ich sage, wie cool war das, dass das damals so ein Kulturbruch war. Aber da hast du recht, damals fand ich das noch überhaupt nicht toll, weil ich dachte, nee, nicht schon wieder so eine agile Arbeitsweise, wo ein Micromanagement passiert. Ja, und dann haben wir unseren Teamcoach kennengelernt. Und da habe ich mich dann direkt schon gefragt, wie geht man als Teamcoach eigentlich hin, wenn man sagt, ich habe jetzt hier 5, 6, 7 Engineers, die alle hochqualifiziert sind in ihrem Bereich, die alle ihre eigene Zahnbürste haben wollen, ihre eigenen Werte und Vorstellungen mitbringen, die von Agilität vielleicht noch nicht so viel wissen oder auch ein bisschen durchsetzt sind, je nachdem, mit wem man spricht. Wie formt man so ein Team am Anfang? Wo fängt man an?
Das ist eine sehr ausgiebige Frage. Du wirst jetzt keinen 10-Punkte-Plan von mir bekommen. Und jeder Coach hat da, glaube ich, so seine eigene Herangehensweise. Ich kann sagen, was damals für mich oder auch, glaube ich, dann für uns funktioniert hat. Und zwar, das Erste, was mir von der Grundhaltung immer sehr, sehr wichtig war, war, wir haben es hier mit Menschen zu tun. Und es klingt erstmal so, boah, mega trivial, aber daraus lassen sich ganz viele Sachen ableiten. Nämlich mir ging es erstmal darum, Menschen kennenzulernen. Und zwar wirklich nicht als Mitarbeiter, Kollege, sondern als Menschen. Und jeder Mensch hat Bedürfnisse, Eigenheiten, Besonderheiten, die irgendwo gesehen werden wollen. Jeder Mensch möchte gesehen werden. Und da einfach überhaupt erstmal hinzukommen, einen Kontakt aufzunehmen, ein Vertrauen vielleicht aufzubauen, zumindest so ein erstes, ne, dass man sich schon ein bisschen beschnuppert hat. Das ist mega wertvoll. Und dann ist es ganz viel Beobachtung. Also schauen, wo sind Grenzen, persönliche Befindlichkeiten und warum das Ganze? Es gibt viele Ansätze, die sagen, hey, gerade als Teamcoach, steht auch in der Rollenbeschreibung von uns, wir sind für die Produktivität verantwortlich. So, und das ist auch ein total unternehmerisch valides Ansinnen. Mein Ansatz, insbesondere damals, war halt, wenn die Menschen sich irgendwo gesehen fühlen, wohlfühlen, respektiert fühlen, dann kommt die Produktivität von ganz alleine. So, und das war so ein Ansatz, wo ich erstmal hingegangen bin und überhaupt erstmal ja Kontakt aufgenommen habe, mit Menschen geredet habe. Und das sind manchmal so ganz Kleinigkeiten. Vielleicht erinnert sich noch, wir hatten mal einen Kickoff-Workshop damals vor vielen, vielen Jahren. Und ich weiß noch, wir hatten so einen ganz kleinen Raum. Ich habe einfach gesucht, wie viel Raum für 8 Teilnehmer. Der einzige, der frei war, war dieser riesige Presseraum Köln in der Domstraße, wo man, ich weiß nicht, wie viel 100 Quadratmeter hat. Wir waren also in einem kleinen Raum, mit einem kleinen Team in einem riesigen Raum, der vollkommen überdimensioniert war. Und ich wusste zum Beispiel, ey, ich will eine Übung machen, bisschen Teambuilding, nichts Großes, aber da ist es wichtig, ey, Menschen werden sich physisch einfach näher kommen. Und ich wusste zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter da ein bisschen Bedenken hat.
Das war ich tatsächlich damals. Das war nämlich genau einer der Punkte, wo ich mich auch total dran erinnere, weil ich kann das bisher so, dass Teamcoaches oder Scrum Master oder Leute, die halt ihr Scrum-Zertifikat gemacht haben, um die Ecke kamen und sagten so, wir wissen, wie das geht, so und so machen wir das jetzt.
So
und wenn ich genau so mir gegenübertritt, dann gehen bei mir direkt, das für mich reflektiert genug, die Mauern hoch und ich sage so, du kennst mich nicht, du weißt nichts über mich, schön, dass du jetzt weißt, wie es richtig geht. Das ist der Nächste, der weiß, wie es richtig geht und in ein paar Monaten kommt der Nächste. Und ich erinnere mich noch sehr gut dran an deine Reaktion, als du mich vorab schon gefragt hattest, wo ich kulturell so herkomme und ich ganz offen sagte so, ich habe mit Scrum ehrlich gesagt sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und dass dann eben nicht die Mauern hochging, so, ach so, erzähl mal warum. Und dass da so eine Akzeptanz einfach da war. Und du sagst, okay, wir gucken mal. Und gleichzeitig dann, als dieses Thema kam, komplett neues Team, ich bin nicht so der Fan davon, Leute, die ich nicht gut kenne, irgendwie zu berühren, anzufassen. Und dass dann so völlig klar war, wir achten da auf unsere Grenzen. Das war so direkt das Gefühl von gesehen werden und dieses ernst genommen werden. Und das war so der erste Startpunkt für mich, wo ich gesagt habe, dass so der Startpunkt für eine richtig gute Zusammenarbeit, dass man sich erstmal zuhört und genau wie du sagst, beobachtet und man sich wahrgenommen fühlt und gesehen fühlt in seinen Bedürfnissen. Weil sonst, wenn man irgendwie die Annahmen vortrifft, wie es zu sein hat oder auf die Menschen zugeht mit so muss das sein, ganz viele Menschen ganz verschieden darauf reagieren und sofort, ach ja, da weiß es wieder einer besser, sind und umgekehrt ist ja auch eine Form von Wertschätzung ist und von Respekt, dass man sagt, ich gucke mir erstmal an, wie du funktionierst, was du so brauchst, Also inzwischen würde ich diese teambildenden Maßnahmen auch mit Körperkontakt bei diesem Team immer mitmachen. Ich weiß, die Leute sind nicht schräg drauf, also nicht schräger als ich. Aber das war halt ein brandneues Team und das war für mich eine unheimlich wertvolle Erfahrung, dass ich auch einfach aussetzen konnte und sagen konnte, nee, das ist einfach nicht meins. Und auch keiner, also auch direkt ein Setting dadurch erzeugt wurde, auch gegenüber des restlichen Teams. Das ist ganz klar, weil wir sind hier in einem Raum, wo sich jeder wohlfühlen soll. Und es ist auch jeder erstmal so okay, wie er hier hinkommt. Und das ist etwas, was ich immer wieder in Organisationen erlebe, dass da wenig Fokus drauf ist, dass Menschen sehr, sehr verschieden ticken, sehr verschiedene Werte dabei haben, sehr verschiedene Bedürfnisse haben. Und dass, wenn man es schafft, die Leute genau da abzuholen, wo sie stehen, dass man dann auch super loslaufen kann und eine Offenheit erlebt, während wenn man einfach mit der pauschalen Meinung oder einer Annahme darüber losläuft, wie die Leute denn funktionieren, ohne sie gefragt zu haben, ohne sie beobachtet zu haben, auch gleich das spürbar wird und dass da Menschen auf Distanz gehen.
Also konkret, ich habe dich ja vorher gefragt, so, da wird was passieren, so entscheide du, ob du mitmachen möchtest oder nicht.
Ja.
So, ne, das war so dieser kleine Kniff. Und genau, was du gerade sehr schön ausgeführt hast, das war meine Intention dahinter. Und ich glaube, es war dann auch für alle okay, erinnere ich mich noch ganz gut dran, dass dann hieß, okay, gerade setzt einer aus. Okay, ist halt so.
Ein zweiter Punkt, der mir vom ersten Workshop sehr in Erinnerung geblieben ist, ist die Geschichte mit alle sind gleich. Weil das war gerade auch in klassischen Konzernen, ja, gibt's ja immer dann die verschiedenen Rangstufen und die Level und die Erfahrungslevel und dann hat man irgendwie ein Hütchen auf und dann hat man noch ein Hütchen auf und man steigt immer weiter hoch in der Karriereleiter und dann kriegt man noch einen Architekten in den Titel rein und dann ist man wie besonders wichtig. Und ich komme aus einem Umfeld, ich habe früher im E-Commerce gearbeitet, wo ich mal ein Projekt hatte, wo ich als Chefarchitekt für eine Online-Shop-Entwicklung war und da hatte ich das Sagen. Und das hat mich auch geprägt und das kannte ich auch so. Und dann sind auch Menschen zu mir gekommen und haben gefragt, hey, Felix, wie machen wir das denn? Das hatte im Nachhinein gesehen sehr negative Folgen, weil dann sind die Leute immer gekommen und haben gesagt, Felix, wie machen wir das denn? Und haben gar nicht selbstständig mehr gesagt, wir können das entscheiden. Wo ich heute denke, wow, wie giftig für die Motivation. Aber so habe ich die IT damals auch kennengelernt. Und das war halt ein Novum und auch so ein, okay, interessant, wir haben ja alle keine Sonderrollen in diesem Team. Das ist wirklich etwas, was so von Anfang an festgelegt wird, wo ich mich daran erinnere, dass so der eine oder andere auch so ein komisches Bauchgefühl hat. Und ja, wollen wir machen, aber ob das wirklich funktionieren kann, das war damals so eine sehr offene Frage, die ich hatte.
Es ist auch eine radikale Umkehr, je nachdem, hast du ja gerade gesagt, was man vorher für Erfahrungen gemacht hat, ist das erstmal ein kultureller Schock. Und wenn ich jetzt auch mit dem heutigen Wissen noch mal ein bisschen drauf gucke, Hierarchien und verschiedene Rollen sind an sich erstmal eine gute Sache, weil sie sehr effizient sind, es ist klar, wer hat welchen Scope, wer hat welche oder wer ist Ansprechpartner für was. Das ist erstmal was total Gutes. Also jetzt kein Hierarchien-Bashing oder sonst irgendwas. Das kann unglaublich gut sein in gewissen Kontexten. Und in unserem Kontext, wenn ich jetzt wirklich auf ein Team achte oder nur einen Scope von einem Team betrachte, war es halt ein mächtiges Werkzeug zu sagen, ja, wirklich, wir sind erstmal alle gleich. Es gibt eine Sonderrolle Product Owner, es gibt eine Sonderrolle Team Coach. Und trotzdem, wir teilen uns diese Verantwortung. Das ist ja genau auch dieser Scrum-Gedanke. Wir teilen uns diese Verantwortung. Wir sind jeder mit dem, was er oder sie einbringen kann, für den Erfolg des Gesamten verantwortlich. Und genau, das haben wir damals festgelegt. Und wir haben es aber auch tatsächlich dann gelebt.
Mhm.
Das, muss ich sagen, war auch etwas, wo das Team und wir uns das, glaube ich, insgesamt sehr leicht gemacht haben, weil es ist relativ schnell so in unserer DNA übergegangen und das war sehr cool.
Da, ich habe extra eine Notiz dazu gemacht, die Retro ist Pflicht, wichtigster Termin. Das ist etwas, was ich sehr stark wahrgenommen habe, dass am Anfang natürlich rational das Konzept verständlich war und nach so einem Workshop wir auch gesagt haben, okay, wir sind jetzt alle gleich, wir haben uns die Verantwortung geteilt, das sind die Scrum-Werte. Jetzt wissen wir, wie es geht und dann im Alltag natürlich in den ersten Monaten immer mal wieder radikal daran gescheitert sind und natürlich in die alten Muster zurückgefallen sind, weil natürlich ganz viel emotional dann auch ausgelöst wird und plötzlich Wege, die man gewohnt ist und Trampelpfade nicht mehr funktionieren, wenn man plötzlich merkt, okay, der PO redet mir jetzt da rein ins Produktdesign. Ach ja, das ist seine Aufgabe. Aber eigentlich sehe ich das ja ganz anders. Ach ja, es ist seine Aufgabe. Jetzt muss ich mit dem reden, obwohl ich ja die sinnvolle Idee habe. Ich habe das vorher einfach machen können. Und darüber zu reflektieren und sich dieser Trigger bewusst zu werden und auch dieser Spannungen. Und gerade am Anfang finde ich, also ich habe vor dem PO immer den größten Respekt, weil der steht ja hier zwischen allen Fronten und muss einfach beide Seiten irgendwie gut managen und gleichzeitig auch die richtige Abstraktion finden, dass er sich zwar ins Produktdesign, also für das Produktdesign verantwortlich ist, aber nicht für die technische Realisierung im Detail. was bei einem PO von einer Tech-Plattform irgendwo auch oder von einer Development-Plattform relativ schwierig ist, weil der muss natürlich technische Expertise haben. Das war am Anfang immer sehr, sehr viel Commitment drauf. Wir wollen das so machen. Wir haben uns darauf geeinigt, aber es fühlt sich nicht nativ an. Und es ist immer wieder, es fühlt sich sperrig an. Und wir fragen uns, wofür machen wir den ganzen Bohai? Wofür machen wir jetzt die ganzen Plannings und Tickets? Und das wäre doch eigentlich in 5 Minuten erledigt. Da erinnere ich mich noch sehr oft dran, dass wir diese Diskussion mal hatten. Oder dass auch ich so gedacht habe, so, ey, das, so lange wie wir drüber reden, da könnte ich die Story umgesetzt haben. Und das hat sich erst mit der Zeit gegeben, auch diesen Wert des Drüberredens kennenzulernen, worum es da eigentlich geht, dass es nicht um das technische Detail nur geht, was ich umsetze oder den kleinen Bug, den ich fixe, sondern dass dieser Prozess des Miteinander sich Verständigens, dass das Team miteinander eine Sprache findet, so unheimlich wichtig ist. Und das ist etwas, was für mich durch die Retros so klar geworden ist. Denn die Retro als Format ist etwas, wo ich auch heute sage, egal in welches Team ich gehen würde, die ist absolute Pflicht und die der große Pitfall oder die große Stolperstelle, die ich immer wieder beobachtet habe, ist, dass Retros sehr leicht zu Technik-Meetings werden. Dass dann kommt, wir haben letzte Woche unser Kubernetes-Upgrade, das ist nicht toll gelaufen. Ja, woran lag es denn? Ja, an Kubernetes-Bug XY und nicht. Wir haben unser Kubernetes-Upgrade, das ist nicht toll gelaufen. Haben wir vielleicht in der Arbeitsweise irgendwo einen Manko drin? Und das war etwas, wo ich mich daran erinnere, dass du da immer sehr drauf hingewirkt hast. Und das hat dann auch diese kontinuierliche Verbesserung der Team-Performance einfach ermöglicht, dass man sagt, okay, wir reden nicht über Technikdetails, sondern wir reden über Werte, wir reden über das soziale Miteinander, was da anstrengend ist. Und für mich hat das einfach ein unheimliches Vertrauen bei dem Team aufgemacht, weil wir sehr schnell auch da wieder durch diese Safe-Space-Regel, du hast es mal Las Vegas-Prinzip genannt, was in der Retro passiert, bleibt in der Retro, dass wir sehr schnell eine Situation hatten, wo sich die Menschen auch in diesen Teams offenbart haben und dann auch ganz oft plötzlich kamen so, hey, mir geht's gerade persönlich schlecht, ich habe da, das hattest du auch immer abgefragt, so wie geht's euch gerade? Und immer offen gelassen, ihr könnt es teilen, ihr müsst es nicht. Und dadurch kamen dann die Leute und haben gesagt, ja, ich habe gerade irgendwie, ein Kind ist krank oder ich habe total Stress oder fühle mich irgendwie total leer. Ich weiß nicht, wie oft ich das auch schon kundgetan habe. Ich gesagt, boah, gerade ist einfach mal so ein richtiges Down. Und wenn man dann merkt, dass das Team dafür ein Verständnis hat und auch eine Awareness eintrainiert bekommt, damit empathisch umzugehen, das Rüstwerkzeug dafür bekommt, dann schweißt das die Menschen zusammen. Und dann hört das plötzlich auf mit, naja, aber ich habe doch eigentlich immer so entscheiden können. Und naja, wieso muss ich das jetzt mit allen abstimmen? Und das ist ein echter kultureller Wandel, den ich wirklich in den letzten Jahren durchgemacht habe. Also wo ich sagen kann, das ist nicht etwas, was in wenigen Wochen geschieht, sondern man kann so die Startgrundvoraussetzung dafür setzen, dass man damit anfängt. Aber diese permanente Reflexion darüber, was wir tun, das sitzt inzwischen so, so tief. Und ich beobachte immer wieder, also als ich aus der CDP als Team rausgegangen bin und gleichzeitig in der Schule angefangen habe, Elternpflegschaft zu machen, weil so mit der brutalen Realität da draußen, also mit der Realität konfrontiert war und aus meiner Safe Space Bubble rauskam, ich so, um Gottes Willen, was ist passiert? Und dann wurde mir klar, okay, ich habe mich in den letzten Jahren einfach sehr weiterentwickelt von der Denkweise und der Methodik in, wie eine, ich finde, sehr positive Richtung. Genau dadurch, dass wir immer wieder alle 3 Wochen wie blöde unsere Therapiesitzung in Form einer Retro gemacht haben und gesagt haben, wir gucken, was ist hier gerade Phase und wie geht's im Team?
Genau. Selbsttherapie, ne? Also ja. Das ist ja das Schöne daran. Du hast eben gefragt, was sind so die ersten Schritte? Ein anderer Punkt oder 2 andere Punkte, die mir wahnsinnig wichtig sind. Ich werbe immer für Offenheit für Neues. Und nach wie vor an der Stelle habe ich das mir auch relativ leicht gemacht. Das fand ich, da war ich mir sehr, sehr dankbar für oder bin es auch heute noch in der Zurückschau. Man kann über alles reden. Ja, nur man braucht eine gewisse Offenheit. Wenn man blockiert, dann bewegt man sich nicht. Dann kommst du nicht nach vorne. Du kannst machen, was du willst. Wenn du da mauerst und sagst, nee, ich will das alles nicht und lass mich mit dem in Ruhe. Und so, dann bewegt sich keiner. Dann kriegst du keine Veränderung und ja, dann wirst du irgendwann wahrscheinlich auch mental oder arbeitstechnisch ein Dinosaurier und genau, fühlt sich nicht gut dabei. Also Offenheit für Neues ist immer ein Prinzip, was mir total wichtig ist. Und in der Tat, ja, die Retro ist quasi Pflicht, also klar, ne? Urlaub etc., alles valide Punkte, wenn man nicht da ist. Nur das ist halt der Punkt, wo du tatsächlich Veränderungen ermöglichen kannst. Ja, also das ist quasi so die Vorbedingung für die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen. Und hey, wir hatten auch Retros, die waren ein bisschen zäh. Und es gab Retros, wo wir echt kleine Sachen und manchmal auch sehr, sehr große Sachen rausgebracht haben. Und das war cool. Aber du brauchst diesen Termin, manchmal zwischenmenschlich, manchmal einfach auch nur, um Dinge auszusprechen, um sich gehört zu fühlen, auch im Team. Und streng genommen, ist, also wenn ich jetzt von allen agilen Events eins rauswähle, was das Wichtigste ist, definitiv die Retro.
Mhm, da gehe ich voll mit. Absolut. Also wir haben ja auch tatsächlich andere Events umgestaltet dann irgendwann, weil wir gemerkt haben, es funktioniert nicht. Das war auch nochmal was, dass man keinen Dogmatismus dran setzt oder keine, ja nicht radikales im Sinne von im Scrum-Guide steht es aber genau so und der Prozess gibt es vor. Dann ist man genau wieder da, wo man nicht die Menschen betrachtet. Sondern ich erinnere mich daran, dass wir ja sehr viel Plattformarbeit gemacht haben, sehr viel mit spontanen Dingen konfrontiert worden, die einfach in der Firma so reinkamen. Und dass wir dann irgendwann zum Beispiel gemerkt haben, und wir waren ja eins der frühen Teams, die Scrum-mäßig vorgelaufen sind, dass wir uns getraut haben zu sagen, nee, so ein Planning für 3 Wochen passt für uns gar nicht. Wir müssen noch kürzer planen, weil wir nach 3 Wochen immer gemerkt haben, unser Backlog ist zwar, wir haben unser Planning, wir kommen aber nicht zu den Stories, weil irgendwo ist doch wieder eine Abhängigkeit. Und wir können einfach nie weiter auf diese Storypoints heute im Planning gehen, dann können wir irgendwann keine Stories mehr umsetzen, weil wir einfach nichts schaffen. Und dann haben wir damals, das erinnere ich mich noch sehr gerne, dann einfach gesagt, gut, dann, oder hast du das auch angeleitet, machen wir einfach einen Flow-Modus. Dann fangen wir an, kontinuierlicher zu arbeiten, so ein bisschen mehr Kanban-Style, habe ich da rausgehört. Was ich persönlich einfach mutig fand, weil wir als Organisation ja gerade gesagt haben, so, wir machen Scrum. Und wenn man sowas dann plötzlich einfach umkippt und sagt, nö, wir machen jetzt aber Flow, kann das ja auch einfach zu Konflikten führen außerhalb, dass Leute sagen, so, Moment mal kurz, jetzt schert man hier nicht aus und wir versuchen hier gerade ein Alignment hinzukriegen. Aber auch da war wieder das Gefühl, okay, wir entscheiden über unsere Arbeitsweise. Und das ist etwas, was mir dann auch über die Jahre klar geworden ist und was ein ganz, ganz großer kultureller Shift ist, auch gerade in großen Organisationen, dass wir immer mehr in diese Autonomie reingehen, zu bestimmen, okay, wir sind dafür verantwortlich zu liefern, wir committen uns auf Dinge, die wir unseren Kunden geben wollen und liefern wollen und wir wollen auch möglichst viel und gut liefern. Also ist es auch natürlich unsere Verantwortung, unsere Arbeitsweise daran festzumachen. Und das kann auch eigentlich nur so funktionieren. Also für mich kann das nur noch so funktionieren, weil wer kann von außerhalb beurteilen, wie ich mit einem Team funktioniere? Also wir haben so viele Faktoren, wo stehen die Menschen in ihrer Realität, wo sitzen die, an welchem Standort, können die gut remote kommunizieren, können die es nicht. Das kann von draußen nur jemand beurteilen, der im Zweifel sich dazusetzt und sehr lange dabei ist. Aber so ein pauschales, ihr müsst so oder so arbeiten von draußen, funktioniert gar nicht so wirklich gut. Das ist immer nur so ein Kompromiss. Und bevor man gar nichts hat, ist das okay, wenn man sagt, wir wollen eine bestimmte Arbeitsweise festlegen. Aber wenn ich einmal ein Team habe, was so autonom läuft und sagt, wir finden für uns jedes Mal alle 3 Wochen als Inkrement raus, wie wir noch ein bisschen besser liefern können, auch die ganzen Experimente, die wir da hatten, das war Wahnsinn, dann ist das einfach ein sehr autonom laufendes Ding. Und ich erinnere mich gerne an die Experimente, die wir mal abgeleitet haben, weil das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Wir sind aus jeder Retro in den letzten Jahren rausgegangen und haben gesagt, wir haben mindestens ein Experiment, meistens waren es erheblich mehr. Wir sagen, wir probieren mal aus, unsere Arbeitsweise zu verändern, ob das funktioniert. Und das war ein Gefühl, dass ich so dachte, wow, 70, 80, 90 Retros so zum Schluss. Wir gehen immer noch hin und sagen, wir merken immer noch, wir können was verändern. Und dann merkt man plötzlich, okay, wir passen uns auch immer wieder den geänderten Bedingungen einer Organisation an. Wir fahren uns da gar nicht fest in einem Modus und die Organisation drumherum entwickelt sich weiter und die Bedürfnisse ändern sich auch von den Kunden. Sondern wir gehen hin und passen uns immer wieder an und versuchen, unseren Weg zu finden. Das war etwas, wo ich sage, unbezahlbar. Absolut unbezahlbar. Und jede Stunde in der Retro, die man investiert, einfach Geld wert. Wirklich viel, viel wert für einen.
Ja. Deswegen wieder dieser Zusammenhang, ne? So zwischen Menschen, Arbeitsweisen, Produktivität. Wenn wir gerade drauf gucken, wie wir damals als Team in was für ein System wir aufgehangen waren. Ich glaube, was uns wirklich positiv stark gemacht hat, war, dass wir dieses Prinzip der radikalen Selbstorganisation wirklich durchziehen konnten auch. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern so wie ich uns wahrgenommen habe, es war klar, wir haben ein Ziel. So, an der Stelle auch nach wie vor großen Applaus an den Product Owner, der da einfach unglaublich geniale Arbeit gemacht hat, weil wir hatten kaum Management-Kontakt, sondern das war sehr, sehr gut gefiltert, was zu uns gekommen ist. Und das war absolut hilfreich und unglaublich genial, dass wir da in diesem Gateway Product Owner quasi einen Informationsfilter hatten und da sehr, sehr gut gemanagt wurde, was ist für das Team wichtig und was nicht. So, also, weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, ich fand das absolut mega und dann war es einfach klar, gib Leuten ein Ziel und hab das Vertrauen, dass sie dieses Ziel erreichen. Und das hat uns unglaublich stark gemacht. Das war richtig, richtig cool. Also da bin ich bis heute absolut dankbar für, dass es wirklich, wirklich sehr, sehr schön aufgesetzt war.
Das sehe ich ähnlich. Also ich erlebe es ja jetzt in dieser Rolle, die ich seit einiger Zeit habe, wo ich ein bisschen querschnittlicher im Konzern unterwegs bin, wie viele Themen parallel einfach in einer Organisation wie in einer Rewe Group unterwegs sind. Ich meine, wir haben 300.000 Mitarbeiter ungefähr. Da ist kein Wunder, dass wir nicht nur ein Projekt haben, sondern ungefähr, also dass die Frage nach, wie viele Projekte haben wir denn, die Antwort ist ja, ist. Und dass einfach so viele Strömungen und Bedürfnisse an einen herangetragen werden. Und ich habe in dieser Zeit, wo ich da noch als Engineer in diesem Team unterwegs war, davon eigentlich nichts mitbekommen. Also wenn ich gefragt habe, habe ich natürlich die Kontakte in der Rewe gehabt und ich konnte hören, was geht hier gerade ab. Aber wenn ich sagte, ich brauche Ruhe und Fokus auf das Produktteam, dann habe ich das gehabt. Und das ganze Hin und Her, die ganzen Debatten, all die unangenehmen Termine, was irgendwelche Planungen in der Organisation angeht, haben wir gar nicht mitbekommen. Das war komplett abgeschirmt. Und das war ein großes Privileg. Und das war auch das, was ich vorhin meinte mit, ich habe großen Respekt vor der Rolle des Product Owners.
Definitiv.
Weil ich weiß auch, dass ich mich mit unserem Product Owner durchaus mal angelegt habe, weil ich natürlich gerne irgendwo so eine technische Exzellenz bauen wollte, und dann ging die Diskussion los. Und das hat genervt. Und ich habe gesagt, boah, ich will aber das jetzt ganz richtig bauen. Und direkt super toll und mega gut. Und dann kam halt auch so, ja, aber ist das gerade für das Produkt wirklich richtig? Ist das wirklich ein sinnvolles Inkrement? Und bis heute muss ich sagen, diese Diskussionen sind wertvoll. Und das ist auch genau eine Rolle, die ein Product Owner für mich haben muss. Der muss auch nerven. Der muss auch sein Ding an der Stelle verteidigen und sagen, nee, das ist, achtet drauf, wir sind hier kundenzentriert unterwegs. Und nicht zum Selbstzweck, dass wir das bauen. Und ich als Engineer umgekehrt muss ja genauso nerven und sagen, ja, aber wir müssen drum ringen, wie weit gehen wir jetzt zum Beispiel in die technische Exzellenz da rein und bauen vielleicht noch etwas, was zum Produkt gerade noch nicht dazugehört, weil ich absehen kann, wir brauchen das in x Iterationen. Wenn wir das jetzt nicht machen, wird es teuer. Weil natürlich diese Grenze zwischen was ist Produkt und was ist Implementierung, die existiert vielleicht in manchen Gedanken oder manchen Ideen, wie man sowas zu leben hat. Aber in der Praxis ist das ja ein fließender Übergang. Und auch da wieder, wenn das Vertrauen in diesem Team nicht so da gewesen wäre und der Product Owner nicht genauso auch als Teil des Teams begriffen gewesen wäre, dann hätte das nicht funktioniert. Dann wäre ganz schnell so ein, ach, der PO nervt wieder, Ding hochgekommen. Aber dann war er so, ja, der PO ist ja einer von uns und der verteidigt uns ja auch gerade nach draußen. Und der ist ja genauso Bestandteil dieses Teams und damit hat das dann funktioniert. Und damit war dann diese Diskussion eigentlich mal sehr, sehr wertstiftend und sinnvoll, auch wenn sie anstrengend waren. Aber im Nachhinein kann man sagen, boah, da haben wir wieder einen guten Mittelweg gefunden. Und das war etwas, wo ich sehr häufig stand, dass ich gesagt habe, ich würde gerne eine ganz andere Lösung bauen, aber zu begreifen, das Team steht gerade gar nicht da. Und das würde jetzt nichts bringen, wenn ich alleine vorlaufe und da Dinge baue. Dann liefern wir lieber ein kleineres Inkrement, was alle mitgehen können, hat für uns eine relativ coole Lieferfähigkeit ergeben. Wir haben tatsächlich Inkremente gehabt und ich erinnere mich an gute Zeiten, wo wirklich jeden Sprint-Review, also auch ein sehr wichtiger Termin übrigens, der zweitwichtigste so für mich, mit den Stakeholdern reden konnten und sagen konnten, hey, wir haben wirklich was verbessert. Und das gibt einem ja immer wieder diese Selbstwirksamkeit. Und das motiviert mich. Und das ist genau so diese Stärke, dass das, boah, es war ein echt anstrengender Sprint, boah, es ist alles nur um die Ohren geflogen. Aber wir haben gerade präsentiert, wir haben wieder so und so viele neue Features gebaut, wir haben das wieder hingekriegt, wir haben uns wieder verbessert. Das war ein unheimlicher Motivator für mich und super wichtig.
Definitiv. Ich habe das immer so ein bisschen für mich zusammengefasst. Heutzutage wird man es, glaube ich, so als Customer-Centric betiteln. Also wirklich vom Stakeholder aus zu denken. Was hat es uns damals leicht gemacht? Wir hatten einen sehr großen Anteil von Leuten im Team und dazu zähle ich dich und naja, mich als Ex-Techie auch ein bisschen. Wir hatten alle mal diese Schmerzen. Ja, mit Deployment, mit irgendwelchen Dingen, die man irgendwo in seiner Developer-Journey mal begegnet, wo man einfach auch Schmerzen hat. Und unsere Motivation war dadurch sehr, sehr klar. So, wir wollen andere diese Schmerzen abnehmen. Und das war ein sehr cooler Motivator. Also man zitiert nicht mehr so viel aus dem agilen Manifest oder den agilen Prinzipien. Aber es gibt ein wunderschönes Prinzip, errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Und dadurch, dass wir diese Schmerzen kannten, hatte ich den Eindruck, boah, jeder ist irgendwie in dem Team hier motiviert, das von anderen fernzuhalten.
Ja, und gleichzeitig auch noch, wir haben einfach schnell einen Werkstolz entwickelt. Weil wir, also einmal der Hebel natürlich in der Organisation, gerade in einem Plattformteam zu arbeiten und die Developer als Kunden zu begreifen. Und diese Kundenorientierung, die du da auch reingebracht hast in dieses Team, das hat einfach total viel gebracht. Ich weiß, dass wir eine sehr supportintensive Zeit hatten, weil wir immer gesagt haben, wir müssen unsere Kunden auch mitnehmen. Und man konnte immer darüber streiten, fehlt es da einfach an Dokumentation und an Reife des Produkts. Dann kann man sagen, wir sind einfach mit dem Produkt noch nicht so reif. Wir müssen gerade noch Support leisten. Wir müssen die Leute an die Hand nehmen. Und da würde ich auch im Nachhinein nicht viel anders machen. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, man kann natürlich sagen, wir schneiden das alles direkt perfekt, aber dann bist du wieder bei, ich muss das perfekte Produkt liefern, was wie so ein iPhone sich selbst erklärt, wenn man es auspackt. Das ist immer so das Bild, was man da hat. Aber das ist ja nicht die Realität, sondern man fängt an und setzt irgendwie ein GitLab und ein Artefakt und ein Kubernetes auf und sagt, so, jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Und wir wissen das selber nur bedingt und beschäftigen uns den ganzen Tag damit. Und dann kommen Leute, die noch nie sowas gemacht haben und sagen, ja, was wollen wir jetzt tun? YAML-Dateien editieren, Helmcharts, was ist das? Und dann zu sagen, ja, nee, ist ja blöd, dass ihr jetzt keine Helmcharts könnt, aber das müsst ihr auch nicht können, weil wir abstrahieren, das ist alles weg und wir sind in 3 Jahren fertig. Das funktioniert halt nicht. Und das ist vielleicht noch für mich auch eine Lesson learned, so ein diese agile Vorgehensweise mit der kontinuierlichen Lieferfähigkeit und diesen ganzen Kurskorrekturen ist auch ein Invest, dass ich sage, am Anfang geht's langsam und vielleicht nicht so cool, wie man sich das aus einer Architektursicht vorstellt, wo man sagt so, was macht ihr da? Das ist ziemliches Rumgeprökel noch und das ist noch kein klares Bild und irgendwie ziemlich viel Chaos, an dem es dauernd Support leisten, wo ist eure Doku an der Stelle? Und das zu entwickeln, diese Teamwerte zu schaffen, das rund zu kriegen, das ist ein Ding, was ja bei uns über Jahre gelaufen ist.
Genau.
Das heißt, kurzlebige, wir machen mal jetzt ein halbes Jahr agil, ach, das funktioniert nicht, wir brechen wieder ab, die Lieferfähigkeit ging nicht hoch, das funktioniert für mich nicht.
Ja. Das, was uns, oder noch eine der Sachen, die uns unglaublich genützt hat, war die Konstanz im Team.
Mhm.
Also schlicht und einfach erstmal personell. Ja, also wir hatten eine konstante Umgebung, in der wir wirken konnten. Wir hatten das Vertrauen in das Team, dass wir eine gute Arbeit machen. Dadurch haben wir uns selber motiviert, einfach eine richtig gute Arbeit zu machen. Das war cool, also Autonomie, so nach Dan Pink, was Menschen motiviert. Und dann einfach auch diese Konstanz zu haben, ja, wir kümmern uns um uns selber, die Retros immer wieder. Und dadurch konnten wir auch ja so ein bisschen einfach wachsen. Und eine Sache, die ich hoffe doch sehr genutzt haben, waren Agile Nuggets. Und da würde mich jetzt einfach mal ganz frech deine Meinung interessieren. Was ist ein Agile Nugget? Warum?
Was das ist, ja, das war dein Wissensformat. Das war so, der Teamcoach holt den Methodenkoffer raus und den Wissenskoffer, wie Menschen funktionieren und erklärt das den Techies, die wissen, wie Computer funktionieren. Das war großartig. Das war ein Sonderformat von dir. Auch da habe ich überguckt, wenn ich konnte, dass ich da teilnehme.
Das war freiwillig.
Es war immer freiwillig, aber es wäre schön blöd gewesen, nicht hinzugehen, weil ich erinnere mich gerne an, gerade wo du sagtest, Leute im Team gehen raus, neue Leute kommen rein. So diese, ich habe gerade hier den Zettel auch umliegen, wo ich es mir mitgenommen habe, die 4 Phasen so eines Teams, wie es arbeitet, Forming, Storming, Norming und Performing.
Tuckman-Phasen.
Die Tuckman-Phasen, genau. Wenn man diese Hintergründe versteht und kennt, dann, und diese Awareness dafür kriegt, auch als Techie, dann ist es viel leichter auch zu merken, okay, wieso sind wir denn plötzlich letzten Sprint langsamer geworden? Wir haben neue Leute bekommen und damit aber auch einen professionellen Umgang zu kriegen, der einen nicht frustriert. Weil wenn ich total schnell laufe und neue Leute plötzlich ins Team reinkriege, aus welchen Gründen auch immer, jemand kündigt, jemand wird, macht, also was auch immer passiert im Konzern, und man ist plötzlich langsamer und man verliert ein Stück seiner Wirksamkeit, dann ist man erstmal genervt, weil es wird gefühlt schlechter. Und wenn man aber die Hintergründe hat und versteht, wie das funktioniert und auch die Kompetenzen entwickelt, dann schnell wieder auf die Beine zu kommen, dann hat das einen hohen Wert und dann funktioniert das auch. Und das war ja was du mit den Agile Nuggets gemacht hast. Ich erinnere mich an, also eines meiner Lieblings-Agile Nuggets war zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Immer diese Übungen so, wie kann ich etwas formulieren, was macht das mit dir, wenn du das hörst? Wie fühlst du dich dabei? Dann auch das wieder einfach anzusprechen, so, was ist meine Emotion dabei? Das sind ja Dinge, die auch in der Retro später dann wieder total wertvoll waren, dass man lernt, okay, ich kann jetzt meinen Frust ausdrücken, indem ich sage, ich fand das richtig scheiße, was ihr alles gemacht habt letztes Mal. Oder ich kann meinen Frust ausdrücken und sagen so, ich fand das letztes Mal echt anstrengend. Das hat mit mir gemacht, dass ich mich echt ungut gefühlt habe. Ich brauche da Hilfe. Das sind, fachlich ist das Gleiche passiert, aber die Message ist so anders und so einladend. Und das hat diesem Team unheimlich viel gebracht, weil das war eben noch on top. Das war nicht nur Scrum, sondern es waren einfach Werte entwickeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das Team gemeinsame Werte, auch was den Umgang miteinander entwickeln angeht, und das Rüstzeug zu kriegen, dass wenn es mal hart wird, auch da durchzukommen, zu wissen, wo wir, also wer wir sind und wie wir arbeiten wollen. Mhm. Ja, und das ist ein Format, wo ich sage, das war wirklich wertstiftend. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, was es genau war, aber
ich kann ja ein bisschen ergänzen.
Ja, genau, ergänzen, was ich vergessen habe.
Kurz noch Anekdote, die mir gerade einfällt davor. In der Tat, beim Thema, wie formuliere ich Bedürfnisse, Agile Nugget gehabt und ich erinnere mich noch an ein Teammitglied, was am Tag darauf nochmal zu mir kam und sagte, boah, ich habe das gestern mit meinem Nachbarn ausprobiert. Wir haben uns jetzt seit so und so vielen Monaten immer nur so angezickt. Wir haben es gestern echt unterhalten. Das war gut.
Nein, das ist einfach mega witzig. Das kannte ich doch gar nicht. Aber das kann ich ja tatsächlich spielen. Das hat auch auf meine Realität abgefärbt. Ich weiß noch, dass ich war damals Vater von einem Kleinkind, das erste Kind. Das ist ja irgendwie so eine Dauerkrise. Man lernt irgendwie alles neu. So, wie macht man das hier? Es gibt kein Handbuch dafür, Vater zu sein. Es gibt kein Handbuch dafür, plötzlich das ganze Familiensystem hat sich geändert. Und plötzlich habe ich angefangen, mit meiner Frau ein Kanban-Board an die Wand zu malen. Das war, glaube ich, in meiner Elternzeit. Da habe ich noch ein Foto geschickt, weil ich dir signalisieren wollte, so, hey, ich habe es begriffen, dass das einen Mehrwert bringt, dass wir irgendwie so arbeiten. Und ich weiß noch, dass dich das durchaus bewegt hatte.
Das ist nach wie vor einer der Schatzkisten-Momente meiner Coach-Laufbahn. Also irgendwie, das war sogar noch relativ früh. Wir haben ja sind eben auch eingestiegen, du warst sehr skeptisch anfangs. Und dann nach, ich glaube, es war so roundabout ein halbes Jahr, irgendwann aus dem Urlaub von dir ein Foto mit so einem Kanban-Board geschickt zu bekommen, das habe ich wirklich hart gefeiert. Ja. Aber warum das Ganze? Ne? Also mir geht es ja nicht darum, irgendwie zu überzeugen, sondern Team-Coach-Rolle interpretiere ich halt in dem Sinne von, ich gebe Leuten Handwerkszeug. Also ein Aspekt davon. Ne? Und das ist auch genau diese Brücke nochmal zum Agile Nuggets. Also das Format war ja etwas, wie gesagt, das ist so agile Wissensvermittlung ins Team rein. Meistens mittelgut von mir vorbereitet, auch mit voller Absicht, weil ich gesagt habe, ich will das nicht perfekt machen. Und wir arbeiten uns die Inhalte teilweise auch durchaus dialogisch. So. Also reden wir miteinander und bis natürlich die Agenda, wenn wir drüber reden, kommen ja viel bessere Fragen, als wenn ich das vorbereite. Also auch ein bisschen einfach Demut vor der Kreativität des Teams zu haben. Und meine Idee war ja, euch so lange mit agilem Wissen, Kommunikationswissen, Organisationsentwicklungswissen zu bewerfen, einfach in der Hoffnung, dass da möglichst viel hängen bleibt und ihr das irgendwann mal einsetzen könnt. Also ein Prinzip, das ich damals von jemandem übernommen habe, der in meiner Scrum Master Team Coach Zeit mehr als Mentor mal am Anfang beigestanden hat, gesagt, das ideale Team oder im idealen Team hat jeder mindestens eine Scrum Master Ausbildung. Und das war so ein bisschen meine Motivation, zu sagen, ja, da sehe ich einen Wert drin.
Da gehe ich voll mit.
So, ey, absolut. Was bin ich, dass ich mir rausnehme, das alles vorzugeben?
Ja. Das ist so eine Utopie, finde ich, dass man sagt, man versucht sich dahin zu entwickeln, dass man eigentlich keinen Teamcoach mehr im Idealfall braucht und auch keine Führungskräfte mehr braucht, sondern natürlich ist das eine Utopie. Man wird immer das brauchen, aber dass die Dosierung immer weiter runtergeht und man sagt, die Leute werden immer selbstständiger, wie so eine kleine eigene Firma, dass einfach so die Skills aufgebaut werden in der Kommunikation, im unternehmerischen Denken, in Produktzentrierung, in Kundenorientierung, im Wertesystem, dass das relativ ein Selbstläufer wird. Und das funktioniert, wenn man dieses Level irgendwann, also ich habe es erlebt, dass es funktioniert für mich. Du sagtest gerade noch, du hast das immer so ein bisschen teilweise hemdsärmlich vorbereitet. Was mir dann noch aufgefallen ist, ich habe es nie so empfunden, dass das hemdsärmlich war, weil du hast immer die Concept oder Miro-Boards mitgebracht. Und das war für mich nochmal ein Lesson learned im Nachhinein, wo ich es sich auch eben empfehlen kann. Ich finde eine Retro von der Struktur erstmal sperrig und langweilig. Also wenn ich sage, ich mache jetzt eine Retro, dann mache ich ein Opening und irgendwie Get Together und dann mache ich irgendwie einen Lean Coffee. Ja, ist schön, aber das ist halt wieder genau, ich bete hier eine Liste von Werkzeugen runter. Aber du hast ja jetzt zum Beispiel die Themenretros gemacht, eine Schiffe-Retro gehabt und dann war so, wie hast du den letzten Sprint erlebt in Form eines, such mal ein Bild raus jetzt die nächsten 2 Minuten in Form von irgendeinem Schiff. Und das ist was in einer Papier-Retro an einem Whiteboard nicht geht. Oder sehr schlecht geht. Also wenn man gute Zeichenkenntnisse hat, vielleicht schon. Aber wenn du einfach bei Google dann das suchst und dann baut einer die Titanic hin, einer baut ein totales, die Voyager aus Star Trek dahin, dann ist das etwas, was greifbar ist. Man hat viel leichter Emotionen und wo man steht transportieren und es ist bunter und aufregender und spannender und man ist viel mehr dabei und man schafft ganz andere Diskussionsgrundlagen. Und diese Retros nicht nur als Format so stark zu machen, sondern interaktiver mit kleinen Spielen zu machen, die aber immer wieder anders sind. Und dann wird diese Aufforderung dazu, diese Einladung erst, weil eine Einladung in Dialog zu gehen, das war ja nie eine, ihr müsst das teilen. Aber so stehst du gerade und wie fühlst du dich? Und du kannst es mit allen technischen Mitteln ausdrücken. Ich bin halt Techie, ich kann halt einen Browser bedienen, ich kann halt schnell ein Bild suchen. Ich gebe mir einen Stift in die Hand, ich bin verloren. Also auf Papier bin ich nicht gut. Das war nochmal unheimlich wertvoll und hat einfach den Spaß daran auch reingebracht, dass möchte ich nicht mehr missen. Früher war das bei uns auch im Team bedingt dadurch, dass wir Kolleginnen und Kollegen an anderen Standorten hatten. Da war es dann sowieso notwendig, weil irgendwie Versuche irgendwie per Video-Livestream eine Retro in einem gemeinsamen Gebäude, Raum zu machen am Whiteboard. Das haben wir mal probiert. Das war vielleicht völliger Mist. Also es war gut, dass wir es ausprobiert haben, aber es funktioniert nicht. Zumindest nicht bei den heutigen Videokonferenz-Tools. Und dann gemeinsam auf dem Board, alle haben ihr Headset auf, alle gleiche Voraussetzungen, alle können sich gut hören und sehen, Kameras an. War auch so ein Ding, was wir im Team als Kultur hatten, um die Emotionen des Gegenübers auch irgendwie wahrnehmen zu können. Das war wertvoll für mich.
Genau. Gehen wir jetzt ein bisschen in die Technik und Technikkultur. Hybride Meetings haben viele Nachteile, kann man auch nochmal lang und breit drüber reden. Genau, wir sind irgendwann dazu übergegangen, aufgrund der vielen Standorte zu sagen, ja, auch hier wieder, alle sind gleich. Jeder vor seinem Rechner. Und ansonsten, man kann super gute hybride Meetings machen, du hast aber trotzdem immer ein bisschen Kommunikationsverzögerung, du hast Fenster in, also jetzt wirklich physisch Monitorfenster an andere Standorte, das zerrt das ein bisschen auseinander. Mhm. Und das war so ein, ja, Kniff. Ich glaube, es ist auch in der Tat, das ist gar nicht von mir entstanden, das ist irgendwann so, hey, lass uns das mal machen, das ist viel besser.
Ja, da gab es so ein Virus, in die Welt ging, was dafür gesorgt hat, dass wir uns alle irgendwie verstecken mussten. Und das war definitiv ein Beschleuniger dafür. Aber das war mir, also wir haben von der Rewe Digital einen Standort in Kiel. Und wir hatten da zwei Kollegen, die da saßen. Und das war immer so, dass das Fenster nach Kiel, wir haben dann versucht, im Raum irgendwie so einen Monitor aufzustellen und dann konnte man die sehen. Aber es war immer so ein Wir und Die. Und wir gehen jetzt mal essen und die gemessen. Und das war sofort eine Gruppenbildung. Die hat jetzt keine schlimmen Konsequenzen gehabt. Es gab jetzt nicht eine Teambildung, die in Kiel war, was anderes als die in Köln. Das nicht. Aber die Kommunikation hat gelitten. Die einen sind zum Mittagessen gegangen, kamen wieder als Gruppe und haben sich beim Mittagessen schon weiter besprochen. Die anderen haben das halt nicht gehabt, dass sie das mitbekommen haben. Haben vielleicht ihren Kram besprochen. Und das Wireless Headset und man kann sehr einfach gemeinsam essen gehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Das war wirklich wertvoll, dass es dann, oder nochmal ein wichtiges Lesson learned, dass wenn man das wirklich darauf achtet, dass die Voraussetzungen da gleich sind, dass das auch nochmal ganz anders zusammenschweißt. Weil da gab es dieses Wir und Die nicht mehr.
Eine Sache, wir haben das ja schon ein paar Monate vor Corona begonnen. Und das fand ich cool, weil wir konnten damals die Erfahrung, die wir gemacht haben, anderen Teams zur Verfügung stellen. Das war sehr schön. Und ein anderer Punkt, diesen Austausch remote. Wir waren ja nachher eigentlich hauptsächlich ein Remote-Team aufgrund des Setups an verschiedenen Standorten, was sehr, sehr cool war von der Kommunikation und Kultur her. Wir haben es immer Open Spaces genannt. Mhm. Also jetzt nicht verwechseln mit dem Moderations- oder Workshop-Format Open Space, sondern im Prinzip war das bei uns unser Label für, wir haben einen Teams-Kanal und Subchannel und es gibt einen internen Austausch Subchannel und sobald ich an irgendwas anfange zu arbeiten, gehe ich da rein und mache eine Video-Session auf. Und wer reinjoinen kann, kann das tun. Und dann arbeiten wir auf einmal zu zweit, zu dritt, zu viert dran. Manchmal gehen Leute. Und dadurch ist auch gerade in diesen Remote-Zeiten, Pandemie-Zeiten und darüber hinaus, wir haben das ja mitgenommen, ist einfach ein Gemeinsamkeitsgefühl entstanden. Mhm. Und das ist so großartig gewesen. Also ich habe das immer total gefeiert. Und ich konnte jederzeit irgendwo in den Subchannel gehen. 2, 3 Videokonferenzen waren auf. Und ich habe mich öfter zugesetzt und ein bisschen zugehört. Ja. Mal gucken, was die Leute bewegt. Wie hast du es empfunden?
Absolut. Das war auch so ein Ding, wo ich sage, möchte ich nicht mehr anders machen. Einmal, ich glaube, wir wären während der Pandemie auch sonst verrückt geworden, wenn man nur zu Hause sitzt und alleine ist. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, morgens in einen Daily zu gehen und sagen, so, wir reden darüber, was wir machen und ich bin dann jetzt weg. Pech gehabt. Also, weil ich brauche ja irgendwie das soziale Konstrukt um mich rum. Und ich weiß, dass wir sehr oft darüber gehadert haben, ob wir nicht zu viel in den Open Spaces hängen, dass es immer wieder in der Retro ein Thema war, labern wir da gerade zu viel, verlieren wir da den Fokus, aber gleichzeitig dieses Teambildende dahinter, das habe ich so krass auch gespürt, dass man, wie sich auch im Büro, wenn man sich trifft, man sich einfach austauscht, wie geht's mir gerade, wir reden mal über was anderes, über die neueste Smart-Home-Lösung, sonst was und schon kriegt man gemeinsame Hobbys, Interessen und auch das schweißt ja zusammen, obwohl wir gerade hunderte Kilometer weg voneinander sitzen.
Da läuft noch eine Katze oder ein Kind durch die Kamera.
Oder ein Kind, genau, das war zum Beispiel auch sowas, wo ich so in den Endzeiten, wo ich noch bei den, also Endzeiten beinahe im Team, spät Endzeiten, klingt so destruktiv, genau, dass so gemerkt habe, dass ich mal sagte, hey, irgendwie mein Kind ist gerade krank oder kränkelt, ich weiß nicht, ob ich da heute Nachmittag Betreuungskapazitäten habe und ich was sagen musste weiter, hat das Team von sich aus die Termine verschoben und geguckt, dass das passt, weil man sich so gut kannte und so eingespielt war, dass sie wussten, naja, wir kriegen die Arbeit auf jeden Fall erledigt, im Zweifel holt der Felix die mitten in der Nacht mal nach, wenn es mal drauf ankommt, wenn er irgendwas nicht erledigt, aber wir wussten einfach, wenn er sagt, das Kind ist krank, dann ist das auch so und dann nehmen wir darauf Rücksicht. Und das ist einfach eine Awareness, die bildet sich nur, wenn du die Leute wirklich gut kennst. Und das ist unersetzbar. Das ist wirklich diese Open-Space-Kultur ganz wichtig gewesen, gerade auch deshalb, wie gesagt, Kamera an. Und das Coole für mich war daran, dass ich aber sagen konnte, wenn ich mal wirklich ein Problem gerade lösen muss, was wirklich technologisch hart ist, einen Algorithmus durchdenken muss, ein Programmierproblem lösen muss, ich kann jederzeit einfach auf Leave klicken. Es wird auch nicht irgendwie negativ gesehen, sondern ich bin mal raus oder ich bin in einem anderen Open Space, wo ich mich gerade fokussieren will. Wenn jemand dazukommen möchte, der an dem Thema mitarbeiten möchte, kommt gerne dazu. Eine unheimliche Flexibilität, die man heute in einem Büro ja gar nicht so hinkriegt. Ich kann ja nicht einfach aufstehen und sagen, so, bin in einem anderen Raum, sondern ich packe meinen Mist zusammen und lasche irgendwo rüber. Das ist für mich der Fokusverlust perfekt, aber so einen Call einfach kurz beenden und einen neuen aufmachen oder einfach auslassen, das ist einfach so seamless. Und das ist brutal, wenn man nur in diesem Modus gearbeitet hat und dann zum Beispiel wieder öfter mal auch den Standort wechselt und wieder mehr Präsenzarbeit im Büro und Co. mal ausprobiert, wie man merkt, wie krass im Fokus man war und wie man einfach durchgearbeitet hat und teilweise auch, ich musste mal aufpassen, dass ich nicht die Pausen vergesse, weil es einfach so lief und man so hyperfokussiert war. Das war für mich echt ein Mehrwert. Das hat gut funktioniert. Was aber vielleicht nicht so gut funktioniert, oder das wäre vielleicht nochmal eine Abgrenzung, die man so Richtung Schluss auch nochmal machen kann.
Gerne.
Wann derailt das Ganze? Weil wir haben schon so Erfahrungen gemacht, wir haben ja immer so Ups und Downs gehabt. Und was war so deine Erfahrung? Wann funktioniert das Ganze, so ein High-Performance-Team, nicht mehr so gut? Oder wann fängt das an, in der Performance signifikant einzubrechen?
Also, ich glaube, eine Sache, wo wir eben schon im Positiven vorbeigekommen sind, war unsere Teamautonomie, wo wir einfach sehr, sehr selbstständig uns organisieren konnten. Das Ziel war klar und umgedreht, wenn ich das wegnehme oder in ein Team reinmanage, das ist manchmal notwendig, ne? Also nicht falsch verstehen. Nur an der Stelle würde ich sagen, solange es funktioniert, brauchst du keine Eingriffe. Und dieses Vertrauen kann natürlich auch nicht da sein. So. Und an der Stelle, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz kritische Stellschraube. Können wir wieder viel über Führungsstile diskutieren oder dialogisieren. Und das ist eine Sache, das hätte uns, glaube ich, echt hart rausgebracht. Und wenn wir jetzt so auf die letzten 2 Jahre gucken, was auch irgendwann zu einer großen Belastung wurde, war die Anzahl von Eingriffen in Form von Großprojekten in das Backlog hinein. Mhm. Also auch hier wieder Dinge, die gemacht werden müssen, alles gut. Die Intensität und die Frequenz, die ist irgendwann sehr, sehr groß geworden. Und ich habe ja das Vertrauen des Teams irgendwann so gehabt, dass ich mich auch einfach mal nach flächendeckend nach den Überstunden erkundigen durfte und tatsächlich Antworten bekommen habe. Und da waren schon immense Summen. Mhm. Und das hält ein Team nur begrenzt aus.
Ja, das erinnere ich mich gut dran. Und das waren ja, gut, wir werden jetzt nicht über die internen Projekte öffentlich berichten können, aber es waren durchaus sehr sinnvolle Projekte, die gemacht werden mussten. Auch da wieder, wo das Team dann reflektiert genug war zu erkennen, ja, das ist jetzt notwendig, wir verstehen das. Und es fühlt sich trotzdem einfach kacke an, um es so deutlich zu sagen, dass wir jetzt gerade aus dieser Autonomie rausgerissen werden, dass wir unser Backlog nicht machen können, weil wir hatten Backlog für die nächsten 3 Jahre, hatte ich das Gefühl. Wir wussten schon sehr genau, wo wir hinwollen und was alles zu tun ist. Was ich dann noch als so eine Kernerinnerung habe, die sich wirklich eingespeichert hat, war, dass wir mal so eine richtig lange Durstphase hatten, wo wir wirklich viel Mist wegschaufeln mussten, teilweise irgendwelche Altlasten, die einfach weg mussten, wo es auch keine Diskussion gab. Also auch von uns aus das Verständnis da war, was uns aber in der Weiterentwicklung von coolen neuen Features, die wir angebaut hätten, geblockt hat. Und wir gingen da wirklich um Zahnfleisch. Und dann war aber irgendwann so ein Block mal abgeschlossen. Und wir haben diesen Modus überlebt, weil wir in den Retros darüber gesprochen haben, weil wir eine Akzeptanz dafür entwickelt haben, dass das notwendig ist, dass wir uns da jetzt nicht auf die Hinterbeine stellen müssen und sagen müssen, Leute, das geht nicht, sondern dass es wirklich zwingende Notwendigkeiten im Unternehmen sind und dass wir damit einen Umgang gefunden haben und dass wir unsere Arbeitsart und Weise wieder ein bisschen angepasst haben, dass wir zum Beispiel unsere Support-Kapazitäten zurückgeschraubt haben und gesagt haben, wir überleben nicht, wenn wir noch on top so viel Support leisten für unsere Plattform und gleichzeitig also Real-Time-Support wäre immer unser Anspruch. So Leute haben ein kleines Problem, ja komm, dann antworten wir sofort. Sondern dass wir uns ein bisschen hinter die Prozesse zurückgezogen haben, dann musst du halt im Zweifel mal ein Ticket machen, dass wir nicht kaputt gehen als Einheit. Und das hat funktioniert. Weil dann kam irgendwann der Punkt, wo dieses Großthema abgeschlossen war und wo wir plötzlich wieder Features bauen konnten. Ich weiß noch, wie dieses Team aus nichts heraus losgestartet ist, wie als ob man so Bluthunde von der Leine gelassen hätte. und einen Drive gekommen ist, so endlich können wir wieder, die Autobahn ist frei, wir können jetzt Vollgas geben. Und dann war alles an Methodik ja schon da. Wir wussten ja schon, wie wir funktionieren. Und dann haben wir dann nochmal ordentlich geliefert. Und das war so richtig befreiend und auch gleichzeitig sowas, okay, wir haben es überstanden. Auch das war also schlussendlich dann eine gute Erfahrung. Was mir nochmal ganz klar geworden ist, ist, wie wichtig da das Marketing ist und die Transparenz. Also die Rede, auch der, deshalb meinte ich die, das, nicht das Show and Tell, wie heißt es das? Das Review, Entschuldigung, genau. Das Review, das ist der zweitwichtigste Termin ist, dass ich einfach den Stakeholdern absolute Transparenz gegenüber leiste und dass ich auch das so adressiere, dass die verschiedenen Stakeholder das Team sehen und verstehen können, was wir tun und warum das wichtig ist. Weil wenn man nach draußen gut erklärt in alle Richtungen, warum das, was man tut, wichtig und richtig ist und dass man auch da Fortschritt macht, dann hat man auch fürs Management etwas auf der Habenseite, wo man auch sagen kann, okay, das verschwindet. Wenn man das nicht transparent genug macht, dann ist es halt leicht, dass irgendeine Konzerninitiative auch da reingesteuert wird, ohne dass man zum Beispiel vielleicht auch fürs Nachstaffing sorgt oder. Und auch wenn man da in den Modus kommt, dann Verständnis für zu entwickeln, da sind wir bei den Agile Nuggets, bei den Kommunikationsskills, bei dem Verständnis, wie funktionieren Organisationen und überhaupt Menschen in Systemen, was sind die Bedürfnisse der verschiedenen Stakeholder. Wenn man da eine Kompetenz für entwickelt, dann wird das einfacher. Aber so die Awareness zu haben, und das ist der Punkt, man schafft so irgendwie 80% Grundperformance bei so einem Team, was sich so ganz gut kennt. Und alles darüber wird so richtig hart, das ist so ein Bauchgefühl, die Zahl, bitte nicht hundertprozentig belastbar, aber so gefühlt so über 80%, wenn der maximal theoretisch möglichen Performance, wird es halt richtig Arbeit, wo man immer wieder dran feilt. Und wenn dann irgendwo so bei diesen 90% angekommen ist, wo man wirklich sagt, wow, was geht denn hier ab? Wie cool, dass wir so vorankommen. Wenn dann irgendwas passiert, ein Mitarbeiter geht raus oder Co., dann fällt man sofort in diese Forming-Phase wieder zurück. Genau. Und das ist halt dann etwas, was man auch wissen muss, dass so ein Team auch leicht mal zum Derailen zu bringen ist. Also dass diese Performance, die man sich mühsam aufgebaut hat, dann auch wieder erstmal zurückfällt, aber auch dann, wenn man es wieder sehr, sehr häufig trainiert hat schon, man auch schon natürlich schneller wieder durch die verschiedenen Phasen kommt, in diesem Tuckman-Modell, und dann auch wieder schnell wird als Team. Das ist also ein Skill, den man als Organisation den Leuten einmal beibringen muss. Und wenn das irgendwann sitzt, bin ich auch fest überzeugt, dass ich nicht nochmal so lange brauchen werde in einem Team, mich damit abzufinden, dass irgendwie jetzt gerade ein Kollege weg ist oder dass das eben jetzt plötzlich alles langsamer geht, sondern dass mir es leichter fallen wird.
Definitiv. Du hast gerade gesagt, das ist ein Invest, den muss man machen. Wenn man zumindest diesen Effekt haben will, ohne geht's nicht. Das ist auch eine strategische Ausrichtung oder eine strategische Entscheidung. Und es wird tradiert. Das ist das Schöne. Das ist das, was es wert macht oder wertvoll macht, diesen Invest zu gehen. Hier und da habe ich nochmal in die Teams-Channels reingeguckt und ich sehe einfach die Mechanismen, oder halt der Chatverläufe, dass die weiter tradiert werden. Das ist cool.
Ja.
Es lebt weiter.
Das ist für mich, genau, da bin ich wieder das beste Beispiel für. Ich stand dem Ganzen so skeptisch gegenüber und inzwischen, egal wo ich hingehe, kann ich nur sagen, wir müssen diese Kultur aufbauen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, anders zu arbeiten. In einer autoritären, hierarchisch geführten Struktur entstehen in Branchen wie der IT, wo es unfassbare Komplexitäten gibt, bei dem, was alles zusammenspielt, da entsteht nichts Gutes, wenn man versucht, top-down einfach nur Menschen wie Drohnen zu behandeln. Sondern entsteht Gutes, wenn die Leute selbstwirksam werden und selbst die Verantwortung übernehmen und motiviert sind und den Sinn ihrer Arbeit verstehen und die dann auch selber gestalten können. Nur dafür, und das ist halt auch wichtig, braucht es Unterstützung. Das hätten wir als Team nie selbst so hinbekommen, ohne einen guten Teamcoach zu haben. Also auch nochmal ein ganz herzliches Dank dafür, Christian, dass du uns da die letzten Jahre so unterstützt hast, weil nur die Kombination hat es gemacht. Also wenn wir das den PO nicht gehabt hätten, den Teamcoach nicht gehabt hätten, das ist halt ein extrem fragiles System, das muss passen, dann wäre das nicht so gut geworden. Und in der Kombination war es einfach etwas, wo ich bis heute sagen kann, war wirklich bisher die geilste Zeit meiner gesamten IT-Karriere. Und die ist jetzt auch schon ein bisschen länger, weil ich sagen muss, da bin ich wirklich nochmal gewachsen. Und zwar als Mensch auch persönlich. Und es hat einfach einen verdammten Spaß gemacht. Und deshalb war das vielleicht auch der Grund, warum wir das mal so gerne erzählen wollten.
Ja, erstmal nochmal Dankeschön. Und mir hat es auch großen Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich habe immer gesagt, zusammenzuwachsen und zusammenzuwachsen. Und das war definitiv großartig. Was bleibt, Felix?
Was bleibt? Ja, ein gutes Gefühl. Also erstmal bin ich dankbar, in der Firma zu sein, die diese Strukturen geschaffen hat. Ich nehme für mich mit, dass das die Art und Weise ist, wie ich mit Menschen umgehen möchte und wie ich in der Gruppe arbeiten möchte. Ich nehme für mich nochmal sehr gelernt, dass man nie aufhört, selber lernen zu können und über sich Dinge erfahren zu können, dass dieses Reflektieren so nämlich wichtig ist. Ja, und dass ich da auch die Zukunft unserer Branche eigentlich drin sehe. Das klingt hochtrabend, aber das ist so, dass wenn wir diese Arbeitsweisen etablieren und weiterleben, dass wir dann alles bewegen können. Wenn wir das nicht machen, dann wäre es halt schlecht.
Softwareentwicklung ist ein sozialer Teamsport.
Ja, absolut. Also ich sage immer, Menschen, die nicht in der Softwareentwicklung sind, mein Job ist 80% Kommunikation, 20% Code schreiben. Und das war noch zu der Zeit, wo ich Engineer im Team war. Jetzt ist das noch schlimmer. Was heißt schlimmer? Jetzt ist das noch extremer, dass ich noch mehr mit Menschen rede. Aber das ist, es scheitert nicht an der Technik. Das ist vielleicht wichtig. Es scheitert nicht in den meisten Fällen an der Technik, sondern es scheitert an der Kommunikation und am Miteinander. Und da haben wir die Werkzeuge und die Mittel haben wir jetzt, um das in den Griff zu kriegen.
Was für ein schönes Schlusswort. Das war kurz und schmerzlos. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen von unseren Insights mitnehmen und habt etwas, was ihr vielleicht auch als Inspiration mitnehmen könnt. Und ich sage nochmal Danke. Und das war kurz und schmerzlos. Redaktion Malte König, Aufnahme und Produktion Samuel Zink. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital.